Hallo und herzlich willkommen zu Altern Neu Denken, dem Podcast des Albert-Schweitzer-Instituts der Geriatrischen Gesundheitszentren in Graz. Altern Neu Denken, gemeinsam mit meinem Team vom Albert-Schweitzer-Institut suche ich nach innovativen Lösungen für ein gutes Leben im Alter, für und vor allem mit Seniorinnen und Senioren. Mein Name ist Judith Goldgruber und ich arbeite für die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz. Altern, neu denken, so heißt auch unsere neue Publikationsreihe. Wir schreiben über Innovationstrends im Bereich Altern zu Themen wie Co-Creation mit der Zielgruppe der älteren Menschen, Teletherapie, Simulationstrainings für pflegende Angehörige, Robotik in der Pflege und so weiter. Und das nicht nur für Fachpublikum, sondern auch für ältere Menschen und am Thema Altern Interessierte. In unserem aktuellen Beitrag beschäftigen wir uns mit dem guten Leben im Alter. Was ist das überhaupt? Für Sie, für mich, aus Expertensicht. Meiner Einladung zum Interview ist einer gefolgt, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Im vergangenen Herbst hielt er eine Keynote anlässlich einer Fachtagung zur Pflegereform in Wien. Im Alter leben, wie ich es will. So lautete der Titel seines Vortrags. Und nicht nur ich war begeistert. Heute sitzt er mir gegenüber und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Wolfgang Hinte.
Guten Tag, Frau Goldgruber.
Professor Hinte leitet das Institut für Stadtteilentwicklung, sozialraumorientierte Arbeit und Beratung der Universität Duisburg-Essen. Zu seinen Tätigkeitsgebieten zählt Gemeinwesenarbeit, nicht nur in verschiedenen Städten Deutschlands, sondern zum Beispiel auch hier bei uns in Graz. Herr Professor Hinte, im Alter leben, wie ich es will. Da liegt die Betonung ganz klar auf dem Willen. Nicht auf einem Wunsch oder dem Traum von einem selbstgestalteten Leben, sondern auf dem Ich will. Seit wann und warum beschäftigen Sie sich mit Sozialraumorientierung und was hat das mit dem Willen des Menschen zu tun?
Seit 1970 beschäftige ich mich im weitesten Sinne damit, dass Menschen dadurch, dass sie in einer bestimmten Umgebung leben, enorm geprägt werden. Ich komme aus der sozialen Arbeit und die soziale Arbeit ist so etwas wie personenlastig, manchmal sage ich auch falllastig. Soziale Arbeit lebt davon, dass einzelne Menschen betroffen sind, in Not sind, nicht mehr weiter wissen und dann wird diesen einzelnen Menschen geholfen. In den 70er Jahren gab es eine starke Strömung, die gesagt hat, die Tatsache, dass Menschen in Not sind oder Hilfe brauchen, hat auch damit zu tun, dass die Umgebung die Menschen prägt und dass Umgebung Menschen sowohl im Guten wie auch im Schlechten prägen kann. Und damals, das waren die Ursprünge der Gemeinwesenarbeit, damals haben wir gesagt, im Grunde müssten wir mit sozialer Arbeit nicht an der Person ansetzen, sondern am Raum. Wir müssten ansetzen an den Wohngebieten, wir müssten ansetzen an den Wohnungen, an den Zimmern, an den Einrichtungen, also an den Umgebungen, in denen Menschen leben. Und wir müssten lernen, Umgebungen so zu gestalten, dass Menschen sagen, ja, das hilft uns, da leben wir gerne. Ja, das ist etwas, was uns Freude macht. Und wenn uns das gelingt, dann finden die Menschen eine andere, eine bessere, eine für sie gewolltere Form des Lebens. Das war der Einstieg in den Sozialraum. Räume prägen Menschen, Umgebungen prägen Menschen. Und unsere Kunst ist es, Arrangements bzw. Umgebungen zu gestalten, die für Menschen ja, Settings bieten, in denen die Menschen sagen, da fühlen wir uns wohl und da haben wir die Ressourcen, die wir benötigen. Das ist das eine. Das andere ist, und das, Frau Goldgruber, haben Sie richtig angesprochen, wir wollen nicht Räume schaffen, in denen Menschen wohl betreut sind. Auch das haben wir in den 70er Jahren gelernt. Wir haben gelernt, ich sage es mal etwas übertrieben, dass je besser und mehr man die Menschen betreut, desto lebloser werden sie. Je besser man Menschen betreut, je mehr man sich um sie kümmert, je mehr man versucht, alles für sie zu tun, desto mehr erlahmen ihre eigenen Energien. Deshalb haben wir gesagt, wir dürfen nicht fragen, was Menschen wünschen. Die Frage, was hätten sie gerne, ist geradezu verboten in unserem Konzept. Das nur sportlich gesagt. Wir fragen immer die Menschen, was wollen sie erreichen? Was wollen sie selbst tun? Wie wollen sie leben? Das haben wir damals auch mühsam gelernt. Da sind wir nicht ruckzuck durch eine Erleuchtung draufgekommen, sondern das mussten wir lernen, weil wir ursprünglich auch quasi eher auf dem Trip waren, zu sagen, wenn die Menschen sich die oder die Umgebung wünschen, dann müssen wir die so herrichten. Genau das war der Fehler, weil Wünsche sind unendlich. Wünsche gehen immer, sagen wir mal, ins Nicht-Begrenzte. Sie und ich, wir haben auch Wünsche, die wir uns vorstellen können, und das haben Sie in der Einleitung auch richtig gesagt, die dann immer an andere gerichtet sind und andere sollen was für uns tun. Ist auch in Ordnung, im Privatleben liebe ich, wenn ich was wünschen darf oder jemandem Wünsche erfüllen kann, das ist schön. Aber wenn ich professionell arbeite, darf ich nicht in den Fehler verfallen, einen Wunsch als Auftrag zu nehmen. In dem Moment, wo wir den Wunsch als Auftrag nehmen, sind wir schon gleichsam auf der falschen Spur. Wir sind nicht beim Willen, also nicht bei der Lebensenergie des Menschen, sondern dabei, was seine Bedürftigkeit ist. Und wir möchten zur Lebensenergie kommen. Und deshalb haben wir damals gelernt zu fragen in vielfältigen Varianten, was willst du? Und in dem Moment, wo ich das rausfinde, habe ich Kontakt zur Energie des Menschen und damit arbeiten wir dann weiter. Das waren die Anfänge, danach haben sie gefragt. Das wurde dann in den letzten 20, 30 Jahren ausdifferenziert, verfeinert. Wir haben Kommunikationsformen gelernt, aber sie haben nach den Anfängen gefragt und darauf habe ich geantwortet jetzt.
Vielen Dank. Wir wollen den Bedürfnissen älterer Menschen auf die Spur gehen. Und wenn man sich auf die Suche nach diesen Bedürfnissen älterer Menschen begeben möchte, wie kann man da vorgehen?
Da werde ich darauf antworten. Ich werde vorher was zu den Bedürfnissen sagen.
Bitte gern.
Wir haben viele Jahre mit dem Begriff Bedarfserhebung gearbeitet. Ich brauche das Wort heute nicht mehr. Weil in dem Moment, wo ich Bedarfe erhebe, sind die Bedarfe unendlich. Hinter Bedarfen stecken Wünsche. Stecken immer Wünsche. Und wenn ich Bedarfe erhebe, frage ich die Menschen, und Sie haben das Wort jetzt gerade auch gebraucht, deshalb mache ich diese Einleitung, welche Bedürfnisse hast du? Wenn Bedarfe verstanden werden als eine planerische Größe, die sich aus geäußerten Willen zusammensetzt, dann brauche ich den Begriff Bedarf gerne als eine Steuerungsgröße für regionale Landschaften. Insofern bin ich gegen den Begriff Bedarf gar nicht. Aber Bedarfe kann ich nicht erheben. Sondern was ich erheben kann, sind die Dinge, auf die die Energie der Menschen zielen. Das, von dem sie sagen, das will ich selbst tun. Aber um das selbst tun zu können, brauche ich die und die Rahmenbedingungen. Und die Addition der Rahmenbedingungen, das sind die Bedarfe. Wir erheben also nicht die Bedarfe, sondern wir erheben die Aktivitäten, die Energien der Menschen und ihre Aussagen dazu, dass sie dazu Rahmenbedingungen benötigen. Wenn ein alter Mensch, der, na, sagen wir mal, kurz vor der ersten Pflegestufe ist, wenn der sagt, ich will auf jeden Fall in meiner Wohnung bleiben, und das vehement sagt, aber seine Kinder sagen immer, die kann nicht alleine in ihrer Wohnung bleiben, das schafft die nie, die ist schon völlig baufällig und die fällt ja schon zusammen, wenn die 3-4 Schritte geht und die kann man nicht alleine lassen, geht ja auf den Balkon und fällt runter. Also die Kinder sind meistens immer sehr wohlmeinend ihren Eltern gegenüber. Aber die alte Frau sagt, ich will einfach zu Hause bleiben. Und da ist sie auch richtig, manche sagen halsstarrig, wir würden sagen in gutem Sinne eigensinnig. Eigensinnigkeit ist was Schönes. Dann ist der Wille, ich will in der Wohnung bleiben. Dazu braucht es aber Rahmenbedingungen. Wichtig ist, es muss sicher dort sein. Sie darf nicht gefährdet sein. Und wenn die Frau kein Gefühl dafür hat, wo der Balkon beginnt und wo sie sich besser nicht drüber lehnt, ja, dann muss man möglicherweise die Balustrade am Balkon erhöhen. Punkt, mehr nicht. Oder man muss Stolperfallen in der Wohnung sich anschauen, wo sie hinfallen kann und sich die Knochen brechen kann. Das sind die Rahmenbedingungen, die zu schaffen dann professionelle Aufgabe ist. Aber wir orientieren uns an dem Willen dieser Person. Ich bin noch bei den Bedürfnissen. Also in unserem Sprachgebrauch ist der Wille der alten Frau, ich will in der Wohnung bleiben. So, daraus ergibt sich eine Gestaltungsaufgabe für Fachkräfte. Der Bedarf, ja, was ist der Bedarf? Mit dem Begriff kann ich da wenig anfangen, aber wenn man dann feststellt, oder da wissen wir heute viel drüber, viel mehr als vor 30, 40 Jahren, dass Wohnungen, in denen alte Menschen leben, gut leben können, so und so aussehen müssen, dann ist natürlich der sich aus 30 solcher Äußerungen ergebende Bedarf, wir müssen Wohnungen schaffen, in denen Menschen so leben können, dass sie sich nicht selbst gefährden. So gehen wir mit dem Begriff Bedarf um. Ich will ein Letztes dazu sagen, weil ich merke, das ist mir wichtig. Der Begriff Bedarfserhebung ist auch deshalb verführerisch, weil er gerade für regionale Altenplanerinnen und Planer immer wieder suggeriert, man kann gleichsam technokratisch den Bedarf abfragen und dann können wir entsprechend der Bedarfe der Menschen Bedingungen herstellen. Das hat nie funktioniert. Das hat nie wirklich funktioniert. Es hat nie funktioniert, dass der Bedarf in irgendeiner Wohnbevölkerung abgefragt wurde, dann stellt man genau das her, was die benötigen. Dann sind meistens schon 3 Jahre vergangen, die Bedarfe haben sich geändert. Der Bedarf ist ein scheues Reh. Er ist kurzzeitig da, planerisch wird er verbraten, 3 Jahre später ein anderer Bedarf da. Und dann hat man eine Einrichtung gebaut, die vor 3 Jahren als Bedarf gesagt wurde. Und 3 Jahre später gibt es einen ganz anderen Bedarf, aber da kommt man gar nicht nach. Also dieses scheue Reh wollen wir gar nicht weiter verfolgen, sondern wir versuchen, und jetzt sage ich es mal abstrakt, flexible Systeme zu schaffen, die sich den jeweiligen Willen der Menschen anschmiegen können. So, und insofern bin ich beim Begriff Bedarfserhebung, ich sag mal, zurückhaltend.
Das heißt, Sie arbeiten nicht mit Needs Assessments, wie Sie ja momentan recht en vogue sind, beispielsweise Bedürfniserhebungen in Fokusgruppen und derlei Dinge.
Ja, genau so ist es. Diese Needs Assessments, von denen ich immer höre und die in der Tat sagen en vogue sind, es ist eine der Wellen, die periodisch kommen und dann wieder weggehen, ist meine These. Ich halte sehr viel davon, um das etwas zu relativieren, was ich gerade gesagt habe, sehr viel davon, mit Personen, die selbst betroffen sind und die für sich, ich sage jetzt wieder diesen Begriff, ihren Willen äußern, sich hinzusetzen und sehr genau herauszufinden, womit speist sich dieser Wille, wie ist er entstanden und dabei möglicherweise festzustellen, während man über den Willen redet, dass sich der Wille verändert. Das kommt ganz oft vor, gerade bei alten Menschen, denen oft gar nicht bewusst ist, was sie wollen, können, dürften. In dem Moment aber, wo ich entweder stellvertretend für andere die Zielgruppe zusammenhole, 15 ausgesuchte Exemplare, die auch alle 80 sind und weiblich, und die dann gefragt werden, was für Bedarfe gibt es denn und was stellen sich denn so vor, und das erhebe, ist das, und das sage ich jetzt sehr pointiert, ist das für mich heiße Luft. Weil es sagt nichts über die einzelnen Personen aus. Es ist nie repräsentativ, kriegen sie nie hin. Die kriegen nie hin, quasi die Zielgruppe repräsentativ abzubilden. Weil es fehlen immer wichtige Exemplare. Meistens die, die nicht, sagen wir, nicht bürokratiekompatibel sind, die kriegen sie nicht hin. Sondern sie kriegen die üblichen Verdächtigen, so. Und deshalb bin ich zögerlich mit solchen Verfahren. Das mag sich komisch anhören, deshalb, weil ich ja einer bin, der auch seit 20, 30 Jahren vertritt, dass wir etwa bei räumlichen Planungen immer mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten müssen, dass wir immer zahlreiche Foren schaffen müssen, wo Menschen zusammenkommen, darüber nachdenken, wie gestalten wir Umwelt und so weiter. Ja, davon bin ich auch Fan. Das ist aber was anderes. Es ist was anderes, wenn es darum geht, sagen wir, ein Wohngebiet zu gestalten und da viele Gruppen zu haben, die Ideen spinnen für Möglichkeiten der Ausstattung. Ideen zu spinnen, die nicht mich direkt selbst betreffen, ist ein wichtiges planerisches Instrument. Sehr wertvoll. Das, worüber ich aber rede, ist die individuelle Erkundung von Bedarfen. Die individuelle Erkundung von Willen und von Lebensentwürfen. Und wenn daraus, das sagte ich vorhin, sich die Herstellung von Rahmenbedingungen ergibt, dann muss es verlängert werden in planerische Tätigkeit. Und insofern, ja, ich bin ein Freund davon, gute Ideen zu entwickeln mit Bürgerinnen und Bürgern, die betroffen sind. Dafür Einrichtungen, Gelände, Regionen, Städte, Dörfer zu planen. Aber es ist was anderes als das, worüber wir jetzt reden. Nämlich auf einen Menschen bezogen ein passgenaues Unterstützungsarrangement zu finden, das ihn nicht bedient und in eine Abhängigkeit bringt, sondern ein Unterstützungsarrangement, das ihn anregt, das ihn geradezu auffordert, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und das ihm täglich Energie gibt, sich nicht einfach hinzugeben oder fallen zu lassen.
Sie haben gerade das Wort Unterstützungsarrangement verwendet und auch in Ihren Vorträgen betonen Sie immer wieder die Wichtigkeit eines solchen Unterstützungsarrangements für ältere Menschen. Das ist sozusagen ein Mosaik, bestehend aus verschiedenen Bausteinen, die ein gutes Leben im Alter ermöglichen. Aber welche Bausteine sind das ganz genau? Und wer gestaltet so ein Arrangement?
Ja, das ist eine mich herausfordernde Frage, die als Frage einfach gestellt ist, die aber jetzt genau in, sagen wir mal, die Herausforderung der Tätigkeit geht, die sowohl den einzelnen Akteuren wie auch dem Gesamtsystem schwerfällt. Insofern, ja, Gratulation für die Frage, aber habe ich einen harten Brocken vor mir. Ich taste mich da mal ran. Ich kann nicht pauschal darauf antworten, wie ein Unterstützungsarrangement aussieht, und zwar deshalb nicht, weil jedes Unterstützungsarrangement ist individuell. Manchmal besteht das Unterstützungsarrangement darin, dass einmal die Woche ein Mensch in die Wohnung der alten Person kommt und mit ihr eine Stunde spricht. Manchmal ist das das Unterstützungsarrangement, weil mehr will dieser Mensch gar nicht. Er ist einsam, aber er ist ganz glücklich, wenn einmal in der Woche einer, den er, den sie kennt, mit ihm spricht. Das reicht, das reicht. Und manchmal werden, ja auch, das werden Sie wissen, manchmal werden auch die Pflegekräfte gleichsam dazu umfunktioniert, dass gesagt wird, duschen muss ich mich gar nicht, aber mit dir reden möchte ich schon. So, also das Arrangement wäre dann nicht duschen, sondern wäre reden. Das ist ein ganz einfaches Arrangement. Manchmal ist das Arrangement, dass die Nachbarin den Einkauf erledigt, dass es technische Hilfsmittel in der Wohnung gibt, um zu putzen, dass es Seh- und Hörhilfen gibt, die flexibel eingesetzt werden können, dass es eine über Handy anrufbare Pflegekraft gibt, die nicht regelmäßig kommt, sondern dann, wenn ich sie anrufe, das tue ich selbst, ich entscheide also, wann sie kommt. Es kann ein Arrangement sein, bei dem ich selbst mir als alter Mensch, wenn wir jetzt über alte Menschen reden, mir auch selbst bestimmte Dinge vornehme. Motto, ja, mir wird klar, ich will fit bleiben im Alter und ich merke, wenn ich morgens immer bis 9:30 im Bett liege, stehe ich schon etwas erlahmt auf, und ein Mosaik im Arrangement könnte sein, ich nehme mir vor, jeden Morgen 8 Uhr in den Wecker zu stellen und aufzustehen. Und jetzt habe ich, weiß gar nicht mehr genau, 7 oder 8 Mosaiksteine genannt, so wie Sie das vorhin auch gerade gefragt haben. Mosaiksteine genannt, aus denen ein Arrangement bestehen kann. Wir achten bei diesen Mosaiksteinen darauf, dass es, und das ergibt sich ja aus dem, was ich vorhin gesagt habe, nicht nur Mosaiksteine sind, die über externe Hilfen gegeben werden, sondern es muss immer der Teil dabei sein, den ich gerade gesagt habe. Ich nehme mir auch vor, das und das zu tun. Bei dem Arrangement, das ich gerade so aus dem Stand und nicht mit großem Bedacht kreiert habe, war eine Selbsttätigkeit. Ich rufe die Pflegekraft selbst an, wenn ich meine, soll kommen. Zweiter Bestandteil war, ich stelle mir morgens 8 Uhr den Wecker und dann stehe ich auch auf. Das sind also zwei Bestandteile. Nicht nur stelle mir den Wecker, sondern, das kennen Sie aus Ihrem Leben, die meisten Leute stehen nicht immer auf, wenn der Wecker klingelt, sondern stellen sich den Wecker, aber schlafen weiter. Das heißt, es sind zwei Teile, die auch dann kontraktiert werden. Ja, ich nehme mir das vor. Stehe 8 Uhr auf, mache ich, ja, okay. Ich stelle mir den Wecker auf 8 Uhr, ja, und ich stehe dann noch 8 Uhr auf. Ja. Und damit schaffen wir neue Gewohnheiten, die ich nach 3-4 Wochen nicht mehr benennen muss, sondern weil es hat sich eingeschliffen. Wir achten bei den Arrangements darauf, dass diese, manche sagen Kleinigkeiten, aber es sind große Dinge, diese Dinge, die die Leute selbst tun können, gleichsam ritualhaft wiederholt werden, damit es nicht so etwas gibt wie, ja, ich muss mir das jeden Tag vornehmen, sondern damit es in Fleisch und Blut übergeht. Und erst dann, wenn Kräfte erlahmen, oder wenn Behinderungen größer werden, könnte sein, dass dieses, ich nehme mir selbst das und das vor, geändert wird. Das hängt natürlich davon ab, wie die Entwicklung des Menschen ist, aber das ist selbstverständlich, muss ich nicht ausführen. So sieht ein Arrangement aus. Und wenn Sie sagen, ja, und wer macht jetzt die Arrangements? Tja, das ist unterschiedlich. Das ist der Teil, an dem ich derzeit, da wo ich tätig bin, immer daran arbeite. Ich versuche mich in lokale Landschaften reinzudenken und rauszufinden, wer sind die Professionellen, ja, es sind fast immer Professionelle, die in welcher Funktion auch mit den alten Menschen zu tun haben, alte Menschen jetzt, sowohl die alten Menschen, die nicht an der Pflege bedürfen, wie auch die, die pflegebedürftig sind, und die dabei Spezialaufgaben haben und diese Kernaufgabe, von der ich jetzt spreche, ausdrücklich eher nicht haben. Ich suche also die Menschen, die professionell im Netz drin sind, die im System vorhanden sind, sind immer welche vorhanden, die müssen keine neuen Leute finden, und versuche diejenigen, die von ihrer Aufgabenstellung, aber auch von ihrer Kompetenz her am ehesten in der Lage sind, sowas zu tun, wie ich es gerade gesagt habe, und werbe dafür oder versuche Ideen zu entwickeln oder Vorschläge zu machen, wie diese Menschen diese Aufgabe übernehmen können, und zwar so, dass es nicht mehr Arbeit ist. Klassisch ist, zumindest in Deutschland, der Pflegedienst. Die Pflegedienste haben Aufgaben, werden nach Minuten bezahlt, werden nach Taktung bezahlt, sind entsprechend der Hilfebedarfsgruppe, der Pflegegruppe, zack, 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 mit viel, ganz viel oder super viel Stunden dabei. Die ambulanten Pflegedienste, die in den Wohnungen der Menschen sind und die ausgebildet sind, die Leistung zu bringen, die auch tatsächlich von den Kostenträgern, bei uns die Krankenkassen, Pflegekassen, übernommen werden, diese Menschen haben engen Kontakt zu den pflegebedürftigen Menschen. Ich erlebe immer wieder, wenn die nicht für die Einzelleistung bezahlt werden, sondern für die Herstellung eines Betreuungsarrangements, wo die Einzelleistung nur ein Mosaikstein ist, dann macht die Arbeit mehr Spaß. Sie in Österreich haben auch Schwierigkeiten, Personal zu kriegen in der Pflege, wir in Deutschland auch. Es hat auch damit zu tun, dass Pflege nicht einfach ist. Und wir glauben, dass Pflege dann attraktiver wird, wenn es eben nicht nur der direkte Dienst am einzelnen Menschen ist, getaktet und atemlos machend, sondern wenn wir Settings schaffen, bei denen das im System vorhandene Geld angebunden an den Willen der Menschen so eingesetzt wird, dass die Profis, die als Netz um die Menschen herum sind, damit in der Lage sind, Arrangements, ich sage das Wort wieder, Arrangements zu kreieren, in denen die klassische Pflege nur ein Mosaikstein ist, und siehe da, der Effekt ist ganz häufig, man darf das nicht zu laut sagen, weil sonst sehen alle wieder die Dollars. Ein Effekt ist, dass die Kosten für die Pflege nicht in dem Maße weiter steigen wie bisher. Weil, und das können wir mittlerweile bei einigen Projekten, zumindest im Kleinen, schön zeigen, wenn Menschen selbst auch in dieser Lebensphase ihre Dinge in die Hand nehmen, wenn Menschen sich nicht ihrer Bedürftigkeit hingeben und sagen, ich kann ja sowieso nichts mehr, weil ich bin schon so und so alt, das kann ich nicht, sondern wenn Menschen sagen, ich bin schon so und so alt, aber das und das kann ich noch. Wenn wir also Würde und Stolz von Menschen ansprechen, dann sinkt nicht die Pflegestufe. Nee, das will ich vorweg sagen. Aber die Tätigkeiten, die in Pflegestufe, weiß ich nicht, 1, 2, 3 oder 4, finanziert werden, müssen nicht unbedingt in der Art geleistet werden, wie es in den Katalogen drin steht. Und das führt dazu, dass unterm Strich die Ausgaben in der Pflege, jetzt sage ich es ganz vorsichtig, in Griff zu kriegen sind. Sie merken, ich sage nicht, dass man sparen kann. Weil würde ich das sagen, komme ich in ein falsches Fahrwasser. Ich kenne das, wir arbeiten ja schon lange mit Räumen und mit dem Willen und so weiter. Und immer wieder, wenn wir längere Projekte begleiten, kommen wir in das Dilemma, dass gesagt wird, aber damit kann man doch Geld sparen. Und in dem Moment, wo man auf der Spur ist, wird man sofort von den Neoliberalen im System in Beschlag genommen als jemand, der predigt, wie man mit weniger Geld auskommen kann. Wir sagen, es ist viel Geld im System, aber es wird ganz häufig eingesetzt für Bürokratie, für Kontrolle, für Überprüfung und für Tätigkeiten, die nicht passgenau am Willen der Menschen angebunden sind. Und wenn wir die Elemente beheben, können wir das im System befindliche Geld passgenauer für solche Arrangements einsetzen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Aber die Herausforderung ist A, wir brauchen andere Finanzierungssysteme, und B, die jetzt im System arbeitenden Profis dürfen nicht mehr nur versäulte Einzelleistungen erbringen, sondern müssen, sage ich wieder ein schwieriges Wort, Pakete haben, die sie zum Teil selbst mit den betroffenen Menschen individuell aushandeln können. Ja, und da bin ich noch nicht sicher, welche Instanzen das sein werden. Sie hat mich gefragt, wer macht das? Das scheint regional sehr unterschiedlich zu sein. Ich bin hauptsächlich in Deutschland tätig. Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich, von Bundesland zu Bundesland sowieso. Und das wird in Österreich genauso sein. Deshalb kann ich nicht pauschal sagen, wer es sein wird. Ich kann wohl sagen, dass zumindest bei uns die Pflegekassen mehr und mehr bereit sind, Modelle auszuprobieren, in denen sowas geht. Aber das steckt noch in den Kinderschuhen und da bin ich gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Ich versuche, meinen Teil dazu beizutragen.
Vielen Dank. Mit Professor Hinte dachte ich heute über das gute Leben im Alter nach. Herr Professor Hinte, herzlichen Dank für unser Gespräch. Haben Sie noch eine schöne Zeit in Graz? Kommen Sie gut nach Hause und lassen Sie mal wieder was von sich hören.
Danke und gerne, jawohl.